Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloch Iserlohn.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Kulturzeit Iserlohn. Heute hören Sie Anmerkungen, Erlebtes und Erinnerungen eines Iserlohner Jazzmusikers. Der Jazz hat heute seinen Platz in der deutschen Musikkulturszene längst gefunden. Es gibt regelmäßige Radiosendungen, Radio-Bigbands wie die vom WDR, bekannte Solisten, Jazzunterricht an Musikschulen, Studiengänge für Jazz an den Musikhochschulen, Jazzpreise, Jazzfestivals an vielen Orten und einiges mehr. Es gibt auch eine deutsche Jazzföderation, einen Zusammenschluss von Jazzmusikern, Jazzclubs und Veranstaltern. Und in Iserlohn, da gibt es den überörtlich bekannten Jazzclub Henkelmann mit einem lebendigen Musikprogramm. Das alles war 1945 nach Beendigung des Krieges nicht so. An einiges von dem, was auf dem Weg von damals bis heute geschah, möchte ich in dieser Sendung erinnern. Ich möchte davon erzählen, wie ich den Jazz in Iserlohn erlebt habe und warum mich diese Musik heute noch fasziniert. Ich bin Werner Geck, ein inzwischen 81-jähriger Iserlohner Jazzfan und Jazzpianist. Als Amateurmusiker habe ich mit zahlreichen Bands auf Bühnen und in Jazzclubs im In- und Ausland hunderte Konzerte gegeben. Unter anderem bin ich auf dem Deutschen Jazzfestival Frankfurt und beim New Jazz Festival Moers aufgetreten. Doch nun Musik. Halt! Noch eins. Es ist völlig egal, ob Sie Jazz oder Jazz sagen. Das war der Creole Love Call, komponiert von Duke Ellington und gespielt vom Joe Wick Orchester im Jahr 1948. Wer war dieser Joe Wick? Wick war mit seinem Orchester zur Truppenbetreuung der deutschen Wehrmacht eingesetzt. Gegen Kriegsende geriet er mit seinen Musikern in britische Gefangenschaft. Im Februar 1946 kam das Orchester ins Hauptquartier des Army Welfare Service. Der Standort des Welfare Service war Iserlohn. Von hier aus konzertierte das Orchester zur Betreuung der Besatzungstruppen in Münster, Osnabrück, Paderborn und weiteren Städten der britischen Zone. Und es spielte natürlich auch für den Rundfunksender BFN. Aber auch in Iserlohn fand monatlich ein Konzert statt. Den passenden Rahmen dazu gab es in der Schauburg. Die war damals von der Besatzungsmacht beschlagnahmt. Sie wurde als Soldaten-, Kino- und Veranstaltungsraum genutzt. Schon in der deutschen Soldatenbetreuung spielte Wick keinesfalls nur Marschmusik. Nun aber verlangte man die ganze Liste der amerikanischen Swingmusik, angefangen von Glenn Miller über Harry James bis zu Duke Ellington und Fletcher Henderson. Das musste natürlich geprobt werden. Joe Wick probte in der sogenannten Alten Halle auf der Alexanderhöhe. Einige swingbegeisterte junge Iserlohner hatten bereits musikalische Feindsendererfahrung vor Kriegsende sammeln können und für sie war die Wick-Musik natürlich das Nonplusultra. Häufig haben sie dort an der Tür gelauscht und sich jazzige Anregungen geholt. Vielleicht hat Joe Wick mit seinem Orchester den Grundstock von dem Jazz-Enthusiasmus in Iserlohn gelegt. Joe Wick war allerdings ein Sonderfall. Die meisten deutschen Musiker brauchten als erstes eine Genehmigung, um überhaupt öffentlich spielen zu dürfen. Diese beantragten sie teilweise noch im Mai 1945. Carlo Boländer, ein junger Trompeter in Frankfurt, erinnert sich, als ich unser Konzertprogramm vorlegte und die Offiziere das gesamte amerikanische Swingprogramm sahen, erhielt ich die Erlaubnis sofort. Die wussten, dass wir das schon länger gehört und geübt haben mussten. Wir konnten also keine Nazis gewesen sein. Also Jazz quasi als Entnazifizierungsbeweis. 1953 zu Pfingsten fand dann auch in Frankfurt das erste deutsche Jazzfestival statt. Da spielte als Höhepunkt die deutsche All-Star Jazz Band. Dazu gehörten auch heute noch bekannte Namen. Zum Beispiel Max Greger am Tenorsaxophon, der ja bis nach 2000 in vielen Shows und Konzerten in Rundfunk und Fernsehen eine große Präsenz hatte. oder Günter Fuhlisch, Posaune. Er war ab 1950 für den NWDR und später für den NDR tätig. Paul Kuhn am Klavier. Er gewann seine Popularität durch seine Bierlieder. Geben Sie dem Mann am Klavier noch ein Bier oder es gibt kein Bier auf Hawaii. Erst in seinen letzten Jahren hat er wieder zum Jazz gefunden und hervorragende Trio-CDs produziert. Und auch Hans Last. Der war der beste deutsche Jazzbassist. Später machte er als James Last mit seinem Happy Sound weltweit Karriere. Wie sich die deutschen Allstars damals anhörten, können Sie im nächsten Musikbeitrag hören. Hören Sie den Titel Festival Riff, komponiert für das erste deutsche Jazzfestival 1953.
Sie hören Kulturzeit Iserlohn.
Am Tenorsaxophon war das Max Greger. Er galt damals als der schwärzeste Saxophonist Deutschlands. Das heißt, sein Spiel kam der vitalen Musik der farbigen amerikanischen Jazzmusiker am nächsten. Interessant ist, wie die Genannten zu der Ehre kamen, die deutschen Allstars, also die damals besten deutschen Jazzmusiker, auf ihren Instrumenten zu sein. Das kam nämlich so. Die einzige Zeitschrift mit ständiger Jazzrubrik war damals die Gondel. Eigentlich ein Magazin mit völlig anderer Zielsetzung, heute vergleichbar allenfalls mit dem Playboy. Doch damals hatten die Mädels oben und unten noch etwas an. Die Gondel veranstaltete im Sommer 1952 einen Jazzpoll. Der August-Ausgabe war ein Fragebogen beigefügt, auf dem die besten und bekanntesten internationalen und deutschen Jazzorchester, Kombos und Musiker zur Wahl gestellt waren. Da konnte der geneigte Leser seine Favoriten ankreuzen. Insgesamt waren es zwar nur ca. 1600 Stimmen, die Frage, ob das repräsentativ ist, kann man sicherstellen, aber es war die damals einzige Quelle zur Information über die Einschätzung der deutschen Jazzfreunde, soweit sie denn Gondelleser waren. Sie hörten die deutschen Allstars von 1953. Der Trompeter war Fred Bunge. Der hatte schon im Jovik-Orchester mitgespielt. Die Jungs waren damals schon gut drauf und sie haben fast alle bis ins hohe Alter mit großer Freude musiziert. Der Satz mag stimmen. Musik hält den Kopf beweglich und die Seele gesund. Und was hatte dieses Festival von 1953 in Frankfurt mit Iserlohn zu tun? Veranstalter des Festivals war die neu gegründete Deutsche Jazzföderation. Und just bei der Tagung anlässlich des Festivals wurde dem Antrag des Hotclubs Iserlohn entsprochen, in die Jazzföderation aufgenommen zu werden. Der Hotclub Iserlohn war nämlich ein Jahr vorher, 1952, gegründet worden. Und noch etwas. Es wurde eine fünfköpfige Jury gewählt, die künftig den Schallplattenpreis der Jazzföderation vergeben sollte. Dieser Jury gehörte neben Joachim Ernst Behrendt, genannt der deutsche Jazzpapst, er war der Verfasser des ersten deutschen Jazzbuchs, auch Günter Boas an. Boas lebte damals in Frankfurt und war als Bluespianist Gründer der bekannten Two-Beat-Stampers. Das war über viele Jahre die wohl bekannteste Amateur-Jazzband in Deutschland. 10 Jahre später, von 1963 bis 1965, war Günter Boas dann Vorsitzender des Hotclubs Iserlohn. Er hat viele internationale Jazzstars nach Iserlohn geholt. Längere Zeit wirkte er im Musikhaus Muck als Fachverkäufer, besser Fachberater für Jazzplatten. Hartmut Tripp, ein Urgestein des Iserlohner Jazz, hat bereits 2015 eine Sendung im Bürgerradio über Günter Boas gemacht. Hören Sie nun ein schönes musikalisches Beispiel für die einflussreiche Tätigkeit von Günter Boas in Iserlohn. Er spielt mit dem von ihm nach Iserlohn geholten und damals weltbekannten Jazz-Trompeter Bill Coleman einen Blues auf einem Konzert in Witten 1963.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloch Iserlohn.
Die Gründung des Hotclubs Iserlohn fand nicht ganz untypisch in einer Kneipe statt, und zwar dort, wo sich heute Kaufland befindet. Etwa in Höhe der heutigen Parkhauseinfahrt gab es damals eine Eckkneipe namens Drei Stern. ausgeschenkt wurde, Andreas Pilz aus Hagen-Haspel. Und da unterschrieben am 3.6.1952 acht junge jazzbegeisterte Iserlohner die Vereinssatzung. Sie wollten die Anerkennung des wirklichen Jazz fördern, so steht es dort. Hot-Clubs wurden damals in vielen westdeutschen Städten gegründet, zum Beispiel auch in Dortmund. Man wollte sich bewusst absetzen von dem oft geglätteten und seichten Stoff der kommerziellen Swing-Arrangements, so wie sie zum Beispiel Glenn Miller oder Harry James spielten, die ja oft als Jazz-Orchester bezeichnet wurden. Die Iserlohner Clubmitglieder veranstalteten Diskussions- und Schallplattenabende und natürlich gab es auch Musik. Es bestanden bereits wie in vielen anderen Städten die sogenannten Wohnzimmerbands, so wurden die Bands genannt, die in Ermangelung eines eigenen Proberaums in den Wohnzimmern toleranter Eltern oder Verwandter probten. Insbesondere wurden natürlich die amerikanischen Musiker bewundert. Die USA waren ja das Ursprungsland des Jazz. Benny Goodman war einer der bekanntesten. Mit seiner Klarinette, seinem Quartett und seinem Orchester schrieb er Jazzgeschichte. In seinen Konzerten spielte er immer wieder einen Song, When You Are Smiling. Das Stück habe ich als nächsten Musikbeitrag ausgesucht. Er stammt aus dem Jahre 1928, da war die spanische Grippe mit weltweit 30 bis 50 Millionen Toten gerade überwunden. Und darum passt es ganz gut in unsere wegen Corona so schwierige Zeit. Vielleicht kann die musikalische Fröhlichkeit etwas Mut und Zuversicht vermitteln. Der Songtext lautet zu Beginn: when you are smiling, the whole world smiles with you. Übersetzt: Wenn du lächelst, lächelt die ganze Welt mit dir mit. Wir Iserlohner Musiker haben den Titel natürlich unzählige Male im Club und auf der Bühne gespielt. Hören Sie eine Fassung von den Adi Nobis Swinging Four mit Adi Nobis Klarinette, Helmut Bari Bass und Benny Mokros Schlagzeug. Den Klavierpart habe ich übernommen. 1955 trat ich als damals 16-Jähriger dem Club bei. Damals hatte der Hot Club sein Domizil im Keller des Haus der Heimat, heute Stadtmuseum. Zunächst wurde ich einer Youngster-Band unter der musikalischen Anleitung des erfahrenen Trompeters Klaus Demski zugewiesen. Zugewiesen ist richtig, denn es gab eine große Anzahl von jungen Jazzbegeisterten, die mit ganz unterschiedlicher musikalischer oder instrumentaler Vorbildung Jazz spielen wollten. Es gab ja außer dem Hot Club keine andere Einrichtung in Iserlohn, wo man Jazz lernen, üben und spielen konnte. Einigen Interessierten wurde einfach ein Instrument in die Hand gedrückt, das in einer Besetzung gerade fehlte. Mir tat sich nun eine völlig neue musikalische Welt auf. Endlich konnte ich improvisieren, neue Harmonien erkunden und den zwingenden Rhythmus des mitspielenden Bassisten und Schlagzeugers mit eigenem Spiel ausfüllen. Nächtelang haben wir Jungen unter Anleitung der erfahrenen Musiker, wie zum Beispiel Klaus und Dieter Demski oder Gustl Kesche, neue Stücke erlernt und erprobt. In den frühen Abendstunden oft mit, spät in der Nacht dann ohne Publikum. Natürlich gab es zwischendurch hinreichend Gelegenheit für Besuche in den heute nicht mehr existierenden Altstadtgaststätten Langerbein, genannt Onkel Hermann, und Kebbelmeier, genannt Tante Matta. Es gab damals so viele Bands, dass für die Benutzung des Kellers ein Probeplan aufgestellt werden musste. Jeder Abend, auch der Sonntagmorgen, waren belegt. Nach intensiven Probenächten über Monate hinweg bildet Klaus Demski aus einigen Nachwuchsmusikern ein eigenes Quartett. Dazu gehörte neben Jörg Deitenbach am Bass noch Hans Schlüter, später Peter Scheske am Schlagzeug und ich am Klavier. Hören Sie nun das Klaus Demski Quartett im Jahr 1962 mit einer Konzertaufzeichnung aus Dortmund. Für die schlechte Tonqualität entschuldige ich mich, es handelt sich um einen privaten Mitschnitt mit den technischen Möglichkeiten der damaligen Zeit.
Kulturzeit im Bürgerradio Iserlohn.
Nun muss man bedenken, dass Klaus Demski ein reiner Amateur war. Er war im Metallhandwerk tätig. Niemand hat ihm Noten lesen oder das Trompetespielen beigebracht. Er hat sich alles mit Gehör und sehr viel Gefühl für Melodie und Rhythmus selbst erarbeitet. Selbstverständlich gehörte auch nächtelanges, oft gemeinsames Schallplattenhören dazu. Klaus Dembski war ein Genie. Damals waren eigentlich alle Musiker des Hotclubs Amateure. Berufsmusiker gab es nicht. Die Unterscheidung Amateure und Profis ist allerdings im Jazz auch anders zu sehen als in der klassischen Musik. In der Klassik beinhaltet der Profistatus in aller Regel einen Qualitätsunterschied zum Amateur. Beim Jazz muss das nicht sein. Natürlich ist ein ausgebildeter Musiker, der zum Beispiel in der WDR Big Band spielt, in der Beherrschung des Instruments höher zu bewerten als jemand, der nur am Wochenende oder nach Feierabend üben kann. Doch im Jazz sind neben der Technik und Virtuosität am Instrument auch die Fähigkeit zu improvisieren, beim Spielen Neues zu erfinden, sowie das Gefühl für Groove und swingende Spielweise ganz wichtig. Es gibt im Jazz Weltklasse-Musiker, die keine guten oder gar perfekten Notisten waren. Ja, die teilweise überhaupt keine Noten lesen konnten. Ich denke zum Beispiel an Errol Garner, einen bekannten Jazzpianist, von dem es hieß, er habe als Pianist 40 Finger. Ein tolles Erlebnis war für uns Musiker der von Günter Boas organisierte musikalische Besuch des bekannten amerikanischen Altsaxophonisten Sonny Quist. Sein Aufenthalt wurde in der Stadt Iserlohn, vertreten durch die Kulturamtsleiterin Frau Spangenberg, unterstützt. So viel ursprüngliches Bluesfeeling, verbunden mit aberwitziger Virtuosität und unbändiger Improvisationsgabe, das war für uns gar nicht zu fassen. Und das Beste, wir durften mit ihm mehrere Konzerte geben. Für uns eine Sensation. Hören Sie selbst, ein Konzertmitschnitt, und zwar Charlie Parkers Scrapple from the Apple, ein Jazzstandard aus der Bebop-Zeit mit Sonny Quist, Altsaxophon, Werner Gegg, Piano, Jörg Deidenbach, Bass und Peter Scheske, Drums. Fantastisch, diese Improvisationen. Können Sie sich vorstellen, wie uns das Herz aufgegangen ist? Absolute Weltklasse, dieser Sonny. Er war Afroamerikaner, geboren 1927 in Memphis, Tennessee. Er hat die rassistischen Einstellungen in Teilen der amerikanischen Bevölkerung und der amerikanischen Polizei miterlebt und darunter gelitten. Nun war ich im Hauptberuf Polizist. Dass in Deutschland ein Polizist Jazzklavier spielt, war für ihn kaum zu glauben. Ich erinnere mich an eine Situation anlässlich eines Konzerts. Sonny und Gustl Kesche saßen im Backstage-Bereich nebeneinander und Sonny erzählte von den rassistischen Problemen der Farbigen in den USA. Um das zu untermauern, legte Sonny seine Hand auf den Oberschenkel und legte die von Gustl daneben. »Siehst du den Unterschied?«, fragte er. Darauf Gustl: »Ja, meine Hand ist schmutzig.« Ich möchte nun von einem schönen Zusammentreffen zweier Kunstgattungen berichten, und zwar Literatur und Musik, hier speziell Literatur und Jazz. Die Kombination ist ja nicht neu, schon Günter Grass hat beides verbunden. 1979 erhielt der Schriftsteller Günter Radke aus Berlin das Märkische Stipendium für Literatur. Der ursprünglichen Idee des Stipendiums entsprechend wurde er damals Städteschreiber im Märkischen Kreis. Dazu bezog er mit seiner Frau Dodo eine kleine Wohnung zunächst im Künstlerdorf Barendorf, später in Gerlingsen. Frau Spangenberg, die ihn als damalige Kulturamtsleiterin bei seinen Aktivitäten betreute, schlug ihm vor, bei seinen Lesungen Musik einzubauen. Sie fand, dass Jazz als improvisierte Musik gut zu seiner Lyrik und den anderen Texten passen könnte und benannte mich dazu. Günter Radke und ich machten einige Abstimmungsproben und er sah meine Improvisationen am Piano als Hintergrund für seine Texte, aber als Zwischenmusiken ebenso durchaus als förderlich an. Und so haben wir beiden ein Programm entwickelt und damit eine ganze Reihe von Auftritten im Märkischen Kreis gehabt. Die Zusammenarbeit mit Günter Radke war in jeder Hinsicht erfreulich und kreativ. Die Verbindung von Literatur und Jazz habe ich bis heute in Form des literarisch-musikalischen Kabaretts mit dem Iserlohner Rezitator Peter Buchinek fortgesetzt. Von dem Programm mit Günter Radke wurde seinerzeit eine Schallplatte aufgenommen. Daraus möchte ich Ihnen ein Beispiel vorstellen.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Der Hotclub Iserlohn wird im nächsten Jahr 70 Jahre alt. Er ist inzwischen der älteste Jazzclub in Deutschland, der ehrenamtlich und auch mit eigenem Veranstaltungsraum geführt wird. Die Bezeichnung Henkelmann für den Clubraum gibt es seit 1977, als der Club in die Räumlichkeiten an der Friedrichstraße umzog. Seit 1990 befindet sich der Henkelmann an der Oberen Mühle in einem von der Stadt erworbenen, seinerzeit leerstehenden Fabrikgebäude. Musik und Musikgeschmack haben sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Rock- und Fusion-Bands treten auf und die Jazz-Diskothek zieht die jungen Menschen oft mehr an als ein Live-Konzert. Trotzdem, es finden weiterhin samstags für meist nur 10 Euro Eintritt Konzerte mit hervorragenden Bands statt. Garant dafür ist der Vorstand mit Thürit Cornelissen als Vorsitzender und dem mitwirkenden Uwe Plath, der als Leiter der Jazzakademie in Dortmund ständig mit hochtalentierten Musikstudenten und jungen Bands zu tun hat. Er hat zudem ein riesiges Netzwerk in der europäischen Jazzszene und kann so zum Beispiel kaum bezahlbare Musiker und Bands bei passender Termingelegenheit engagieren. Der Henkelmann bietet aber auch sowohl für junge als auch für arrivierte heimische Musiker und Bands Auftrittsmöglichkeiten. Und auch die Big Bands der Gesamtschule und der städtischen Musikschule sowie die privaten Musikschulen veranstalten Konzerte gern im Henkelmann. Kurz gesagt, ohne den Henkelmann und den Hotclub als Veranstalter wäre Iserlohn um eine wichtige Kulturstätte ärmer. Hoffentlich geht es nach Corona im Herbst wieder los. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und das Zuhören. Wir verabschieden uns aus dem Studio, Charlotte Kroll für die Technik und Werner Geck für Musik und Moderation.